Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. In dieser Folge geht es weiter mit den Stories um historische Berufe. Halt dich gut fest, denn heute nehmen wir dich mit auf eine stürmische Reise in die Vergangenheit. Wir verlassen den Kontinent und wappnen uns für abenteuerliche Touren rund um die Welt. Gespeist aus Entdeckergeist, Forschungsdrang und der Jagd nach Anerkennung und einem gefüllten Geldbeutel. Was es mit dem Job des sogenannten Pflanzenjagens auf sich hat, das erfährst du jetzt. Mach es dir gemütlich und komm mit auf eine Expedition in die grüne Wildnis.
Ich kann essbare Wildpflanzen nur schwer unterscheiden und bin mir nicht sicher, für was ich welche Pflanze einsetzen kann. Oder es gibt so viele essbare Wildpflanzen. Wo soll ich da anfangen? Kennst du vielleicht auch diese Unsicherheiten, die dich dann doch wieder davon abhalten, Wildpflanzen zu nutzen? Wir machen es dir leicht. In unserem E-Book für 0 Euro zeigen wir dir, wie du die 5 wichtigsten essbaren Wildpflanzen zweifelsfrei bestimmst, von giftigen Verwechslern unterscheidest und alltagstauglich in dein Leben integrierst, für mehr Gesundheit und ohne großen Zeitaufwand. Du willst sofort lossammeln? Dann klicke einfach auf den Link in den Shownotes und schon ist das 0 Euro E-Book plus toller Überraschung deins. Viel Spaß auf der Wiese und beim Sammeln unserer wertvollen Wildpflanzen.
Kraut History. Die Pflanzenjäger auf der Suche nach Abenteuer. Wer heute seinen zuweilen arg vernachlässigten Zimmerkaktus auf der Fensterbank betrachtet, wer zu Weihnachten Christrosen kauft oder wer der alten Tante mit Orchideen eine Freude macht, ahnt vielleicht nicht, welche unglaublichen Geschichten hinter diesen Pflanzen stecken, die alle eins gemeinsam haben. Sie wachsen eigentlich in Mitteleuropa nicht. Auch so mancher heute missliebige Eindringling wie der japanische Knöterich ist genau deswegen hier. Weil Adlige ihre Parks und Gärten mit exotischem Zierwerk verschönern wollten und Menschen beauftragten, es unter allen Umständen und koste es, was es wolle, heranzuschaffen. Von den zahllosen Abenteuern, dem unermesslichen Mühsal und der unbändigen Entdeckungsfreude, die hinter den damit verbundenen Gewächsen aus aller Welt stecken, wissen wir eigentlich kaum etwas. Und dennoch beeinflussen sie nicht nur unsere Konsumgewohnheiten, sondern auch unseren Umgang mit Wildpflanzen bis zum heutigen Tag. Stechen wir also in See und bereisen ferne Kontinente, wo Europäer in fremden Erden wühlen, um die verwunderlichsten Wildpflanzen zutage zu fördern und ohne es zu ahnen, folgenschwere Verwerfungen im Machtgefüge der Welt ausgraben. Wir kommen damit dem schillerndsten Beruf aus unserer kleinen Serie historischer Jobs um Wildpflanzen auf die Spur und verfolgen das draufgängerische Tun von sogenannten Pflanzenjägern, die vor allem im 19. Jahrhundert ihre Hochzeit erlebt haben. Zwar sind sie zahlenmäßig im Vergleich zu Handwerkern oder Fabrikarbeitenden garantiert verschwindend gering gewesen, doch in ihren Auswirkungen auf die Geschicke und Geschichte der Welt und vor allem ihrer Gärten nicht zu unterschätzen. Berufsbezeichnungen: Pflanzenjäger, englisch Plant Hunter, französisch Voyageur, Naturalist, Reisebotaniker, Berufssammler, Entdecker. Sie organisieren außereuropäische Pflanzen, zunächst zum Zweck wissenschaftlicher Erforschung und dann im Auftrag von Händlern, um daraus Profit zu schlagen. Berufsbild und Arbeitsalltag. Wie dürfen wir uns nun also ein Tagwerk vorstellen, das Menschen in die hinterletzten Winkel der Erde führt, dahin, wo buchstäblich der Pfeffer wächst? Zunächst einmal lassen sich ihre Biografien nicht über einen Kamm scheren und es sind immerhin einige gut dokumentiert, weil ihre Position so herausgehoben ist. Die einen stammen aus wohlhabendem Haus, oft adliger Herkunft, zahlen ihre Reisen selbst und dokumentieren später im Studierstübchen für auskömmliche Bezahlung, was sie gesammelt und erlebt haben. Die anderen heuern für einen Hungerlohn an, verkaufen ihre Gesundheit an die Gier von Sammlern und kämpfen sich durch unwegsame Urwälder, um an die begehrten exotischen Pflanzen zu kommen. Je unentdeckter, desto besser. Sie alle eint: Es sind abenteuerlustige Menschen mit Forscherdrang, Reisebotaniker mit einem schier unermesslichen Antrieb nach neuen Entdeckungen, die im wahrsten Wortsinn selbstvergessen in neue Welten aufbrechen und kaum haarsträubende Entbehrungen scheuen. Und derer gibt es viele. Es geht an Bord der Segler schon mit stattlichen Seekrankheiten los, gefolgt von Schiffsgeißeln wie Skorbut, Syphilis oder Cholera, gewürzt mit Witterungen, von denen man sich vorher kaum vorstellte, dass solche Wetterereignisse überhaupt existierten. Von wilden Tieren und fürchterlichen Insektenplagen ganz zu schweigen. Und doch, endlich an einem unbekannten Ufer angelangt, nach Monaten auf See, durchgerüttelt und mehr tot als lebendig, überwiegt das augenblickliche Staunen, wie uns der wohl berühmteste Forschungsreisende Deutschlands, Alexander von Humboldt, im Jahr 1799 verrät. Wie die Narren laufen wir besitzt umher. In den ersten 3 Tagen können wir nichts bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu ergreifen. Bonpland versichert, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören. Pflanzenjäger versorgen ihre Auftraggeber bis ins 19. Jahrhundert vor allem mit eifrig rezipierten Details über bis dato unbekannte Gewächse. Dafür nehmen sie Leute mit zuweilen brüchigen Biografien, aber infiziert vom Reisefieber, Härtetests für Mensch und Material in Kauf, scheuen keine Strapaze und streifen unerschrocken durch die Wildnis. Ihr Alltag, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, besteht also aus unzähligen Wanderungen mit der Idee des Einsammelns spannender Wildpflanzen, ihres Kartografierens, Beschreibens und Konservierens. Dazu zeichnen und dokumentieren sie sie exakt, legen Herbarer an und sammeln Samen. Wieder in der sicheren Schreibstube schließen sich naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden an. Ihre Ergebnisse sollten daraufhin die Grundlage für die bedeutenden botanischen Sammlungen in Gärten, Parks und Universitäten in Europa bilden. Beispielhaft arbeitet so zum Beispiel Sir Joseph Banks, 1743 bis 1820, ein reicher Engländer, der seine Südseereise mit dem berühmten Kapitän Cook für 10.000 Pfund selbst bezahlt und später zum wissenschaftlichen Berater für das Pflanzenleben in den Kolonien der Krone aufsteigt. Er verwandelt einen Park in der Nähe von London in einen botanischen Garten mit Forschungsschwerpunkt und legt damit den Grundstein für die enorme Gartenbegeisterung auf der Insel, die im 19. Jahrhundert die fantastischsten Blüten hervorbringen sollte. Das Interesse der ersten professionellen Pflanzenjäger ist primär am Wissenserwerb orientiert. Humboldt notiert genau, was er wo gefunden hat, welche Bedeutung die Pflanze in ihrem Ursprungskontext hat, wie sie vor Ort genutzt wird und was sich daraus gegebenenfalls ableiten ließe. Allerdings, wie sichert man solche Notizen, wenn man etwa in rasanter Fahrt durch die Stromschnellen des wilden Orinoco paddelt? Wie gelangen Pflanzenschätze über den unsicheren Seeweg zigtausende Kilometer in die ausgestreckten Hände der begierigen Sammler? Das möglichst sichere Verpacken gehört also auch zum weiteren Tätigkeitsfeld der Jäger. Doch was können sie schon ausrichten gegen die salzige Seeluft, eine ignorante Besatzung, Ungeziefer, Piraterie und widrige Witterungsverhältnisse? Die mühsam erbeuteten Schätze schluckt in über der Hälfte aller Fälle gevatter Ozean und begräbt sie in seinen Fluten. Die Pflanzenjagd endet also allzu oft im nassen Pflanzengrab. Daher können wir 3 Strategien der Sammler ausmachen. Erstens, nimm so viel Pflanzenmaterial, wie es überhaupt irgendwie geht, denn Verluste gibt es immer und sind reichlich. Zweitens, suche möglichst resistente Pflanzen, also zum Beispiel Sukkulenten oder Pelargonien. Die haben eine gute Überlebenschance, wie wir aus den frühen Reisen eines Paul Hermanns im 17. Jahrhundert erfahren. Er erkundete das Kap um Südafrika, später Südindien, und ihm verdanken wir im Übrigen die Geranien in unseren Balkonkästen. Drittens, dupliziere deine Notizen in Zeiten, die keine Cloud kennt. Das Backup ist pure Fleißarbeit durch von Hand kopierte Aufzeichnungen, und die sind nicht wenig. Während wir im Allgemeinen oft nur wenige Arten sicher bestimmen können, überblicken die frühen Berufssammler eine schier unermessliche Fülle von Pflanzen, die sie aus fremden Gefilden in die Heimat schaffen. Humboldt bringt es trotz der genannten Komplikationen auf 6.000 Pflanzen, darunter 3.000 Neuentdeckungen. Besserung in Sachen Überlebenschancen der ergatterten Schätze ist in Sicht, als der englische Arzt Nathaniel Ward um 1830 eine Art Mini-Gewächshaus mit einem geschlossenen Wasserkreislauf erfindet, sodass vor allem Orchideen, die absoluten Lieblinge der immer üppiger ausgestatteten Salons und Wintergärten der Upper Class, einigermaßen unbeschadet den Kontinent erreichen. Damit bricht allerdings auch die Zeit der grenzenlosen Gier nach noch exotischeren und noch exklusiveren Gewächsen für den lukrativen Verkauf an. Kapitalkräftige Auftraggeber jagen die Entdeckungsreisenden im 19. Jahrhundert in die hinterletzten Winkel der Welt. Heute beliebte Gartenpflanzen wie die Hortensie, das tränende Herz, Forsythien, Rhododendren oder Koniferen sind ihrer Arbeit rund um den Globus zu verdanken. Aus Forschungsreisenden werden tatsächlich Jäger, die ausfahren mit dem alleinigen Zweck, die Tropenexoten nach Europa zu bringen. Auf Gedeih und Verderb. Vor allem viele Orchideenjäger finden den Tod, weil sie stets ungesichert in unerforschten Sümpfen und unzugänglichen Wäldern unterwegs sind. Außerdem gilt hier mehr denn anderswo der unbarmherzige Wettlauf mit der Konkurrenz. Stets schneller sein als die anderen, neue Sorten sammeln und nach Hause schicken, damit der Auftraggeber sie als Erster auf den Markt bringen kann, Fundorte nie verraten und falsche Fährten für mögliche Nachfolger legen. Ein durchtriebenes Geschäftsgebaren, ausgelöst durch die schier unglaublichen Preise, die für die Ware gezahlt wird. Der Londoner Orchideenhändler Frederick Sander macht mit seinen Gewächsen ein Vermögen, das er später auch wieder verliert. Denn zu Spitzenzeiten zahlt ein Kunde 1750 Pfund für eine Pflanze, bei einem Durchschnittseinkommen von 39 Pfund zu der Zeit. Hier lässt sich also enormes Geld verdienen, auch wenn in den meisten Fällen die Pflanzenjäger davon kaum profitieren. Einschränkungen für Etuen gibt es kaum welche. Allenfalls für die schon früh als teure Luxusprodukte gehandelten Waren wie Tee, Gewürze oder Kautschuk. Für Zierpflanzen gilt: auf die Bäume, fertig, los. Ob Einheimische die Gewächse nutzen, ob man deren Territorien besetzt oder kulturelle Umgangsformen und Eigenheiten eine Rolle spielen, ist für die Pflanzenjäger und ihre Auftraggeber in den meisten Fällen vollkommen unerheblich. Typische Gegenstände. Sie ziehen los mit der früher so typischen Botanisiertrommel, einem länglich-zylindrischen Blechgefäß, das meist an einem Riemen über der Schulter getragen wird und dem geschützten Transport unterwegs gesammelter Pflanzen dient. Ein Mensch wie Humboldt schleppt zig bleischwere Messinstrumente mit sich herum und kraxelt damit auf ungangbaren Wegen, etwa auf den Chimborazo in Ecuador. Später geht es nicht ohne Lupe, Mikroskop oder Gläser zum Aufbewahren von Samen. Im 19. Jahrhundert gesellt sich Gips zum Ausgießen von Pflanzenformen hinzu oder Salzfässer zum Konservieren. Auch Seidenpapier zum Einschlagen der kostbaren Güter kommt in Mode.
Image.
Schillernd beschreibt das Image wohl in allen Fällen treffend, auch wenn wir wieder zwischen namhaften und gut betuchten Forschungsreisenden und vergessenen Gestalten unterscheiden dürfen. Klar ist, wer schreibt, der bleibt. Wer gute Reiseberichte liefert, wer Sammlungen wissenschaftlich korrekt dokumentiert und die Zeiten überdauernde Herbare anlegt und, an der Stelle fast überflüssig zu ergänzen, männlich ist, wird hoch angesehen. Kein Vergleich zu den verhutzelten Kräuterweiblern und Wurzelgräbern, die ähnlich sammelnd durch die Mittel- und Hochgebirge Europas ziehen und von der Hand in den Mund leben, über die jedoch niemand berichtet, von deren Salben und Tinkturen aber zahllose Menschen Linderung ihrer Leiden erfahren. Die Eliten Europas verschlingen solche Erlebnisliteratur von waghalsigen Expeditionen und schätzen sie hoch. Vor allem Humboldt schreibt meisterhafte Berichte, die auch während seiner Abwesenheit in Europa bei den obersten 10.000 stets für Gesprächsstoff sorgen. Zwischen 1750 und 1850 sind exotische Pflanzen dermaßen hip, dass sie sich in Architektur, Literatur, Mode, Kunst und allem Erbaulichen in vielerlei Ranken niederschlagen. Das Vorzeigen der Pflanzenschätze ist ein gesellschaftliches Event höchster Güte. 1787 erscheint erstmals das Curtis Botanical Magazine, das sich ausschließlich mit tropischen Pflanzen und deren abenteuerlicher Herkunft beschäftigt. 1826 wird die botanische Zeitschrift Linnea gegründet, die die Ergebnisse der auf Weltreisen gesammelten Pflanzen publiziert. Wissenschaft und Forschung erbeben vor lauter Daten, die es nunmehr auszuwerten gilt. 1804 gründet sich außerdem die Royal Horticultural Society und vergibt im Auftrag der Krone Englands Gelder an Reisende mit dem Ziel, Pflanzen für Forschungszwecke als Handelsware oder als Zierpflanzen zu finden. Adelung also von höchster Stelle. Und doch? Es gibt auch Botaniker, die es alles andere als in die Ferne zieht. Ein Student von Schwedens Superbotaniker Carl von Linné fleht ihn inniglich an: Ich falle auf die Knie vor seiner Majestät, dem König des Pflanzenreichs, dem Fürsten über Krokodile und Meerjungfrauen etc. und dem Herrn der Vierfüßler, Vögel und Insekten, unserem großen Ritter Linnaeus, mit der demütigsten Bitte, er möge mich von diesen steinigen Exkursionen verschonen. Entlohnung. Nicht jedem Blumensucher ist die Fortune hold. So manch einer stirbt verarmt und verbittert, weil der versprochene Ruhm ausgeblieben ist und sich die Glorie der Gewächse nicht auf den grauen Alltag zu Hause niedergeschlagen hat. Die Upper Class lässt sich die Pflanzenbegeisterung zwar viel kosten, doch oft auf Kosten derjenigen, die die Pflanzen heranschaffen. An dieser Stelle begegnen wir, wenn auch nur kurz, einer der wenigen belegten Frauen diesem taffen Metier. Amalie Dietrich ist tatsächlich eine angestellte Pflanzenjägerin im Dienst der Hamburger Firma Godefroy und Sohn Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie ernährt nach gescheiterter Ehe als alleinstehende Mutter ihre Tochter durch den Verkauf der gesammelten Pflanzen, botanisiert 10 Jahre in Australien am anderen Ende der Welt, um für das Privatmuseum ihres Auftraggebers Leib und Leben zu riskieren. Vieles, was wir über sie wissen, stammt aus der Feder ihrer Tochter und wir können Dichtung und Wahrheit nicht immer auseinanderhalten. Dennoch erkennen wir, dass die vom Schicksal und vom Scheitern gestählte Frau alles andere als zimperlich ist und sie sammelt wie eine besessene Down Under, ohne je eine Anerkennung ihrer umfangreichen botanischen Erkenntnisse erhalten zu haben. Wie schon erwähnt, zahlt Sir Joseph Banks die Hälfte seiner ersten Südseereise von James Cook aus eigener Tasche und bringt außerdem 1300 neue Arten mit. Ebenso wie Humboldt, beide vermögende Männer, deren Einsatz sich jedoch später doppelt und dreifach auszahlt. Ganz anders der Angestellte Wilhelm Micholitz, der sage und schreibe 32 Jahre im Dienst des Exotenhändlers Frederick Sander, der mit den Orchideen, unterwegs ist. Zitat: Ich kann nicht behaupten, dass ich besonders dankbar bin, dass sie mich zu dieser Jahreszeit hinter diesem verdammten Dendrobium herjagen, schreibt Wilhelm Micholitz im Jahr 1914 in einem seiner über 1000 erhaltenen Briefe an seinen Chef und wünscht dem als Orchideenkönig berühmt gewordenen englischen Kaufmann, er möge einmal am eigenen Leib verspüren, was es heißt, in Birma herumzuklettern, um der Wundergewächse habhaft zu werden. Die beiden zanken sich unentwegt um den Lohn, der laut Micholitz minimal ausfällt, während sein Dienstherr die höchsten Gewinne einstreicht. Wir finden also viele Formen der Bezahlung. Die Botaniker arbeiten auf eigene Rechnung oder im Auftrag eines generösen und wissbegierigen Geldgebers und Sammlers, im Dienst der Wissenschaft oder einer Hansestadt wie Hamburg, mal für ein paar Taler oder Gulden, mal für eine lebenslängliche Freistellung zu Zwecken der Sammlungsauswertung. So erhält zum Beispiel der Japan-begeisterte Botaniker Philipp von Siebold in den 1830er Jahren nicht nur 5000 Gulden Jahresgehalt von der niederländischen Regierung, sondern darf nach Rückkehr aus Japan seine Sammlungen bei vollem Gehalt weiter analysieren. Adalbert von Chamisio wird nach Beendigung seiner Reisetätigkeit Kustos im Berliner Botanischen Garten. Es gibt Ende des 19. Jahrhunderts sogar Aktienvereine, bei denen die Dividende aus gesammelten Pflanzen besteht. Allerdings gibt es hier das Geld nur für die reichen Gartenfreunde, nicht für das sammelnde Fußvolk. Entwicklung. Pflanzen wandern seit Menschengedenken mit Menschen. Das persische Wort Pardes für Park deuten die Griechen in Paradies um, was sowohl im Alten Testament als auch im Koran seinen Niederschlag findet. Dort wachsen die fantastischsten Gewächse. Die Araber kultivieren ab dem 7. Jahrhundert Lilien, Iris, Nelken, Jasmin oder die Rose. Die Römer bringen bei ihren Eroberungsfeldzügen Wein, Esskastanien oder Christrosen nach Mitteleuropa. Ordensangehörige in den Klöstern oder die Apotheker kultivieren Pflanzen in Gärten, die vormals jenseits der Alpen beheimatet sind. Doch ist die Flora Mitteleuropas insgesamt recht farben- und artenarm. Daher fallen die ersten Entdeckungen im Zuge von Kolumbus und Vasco da Gama auf, man darf sagen, fruchtbaren Boden, wenn noch nie gesehene Pflanzenschönheiten auf den trist, trüb, grauen Kontinent treffen. Auslöser für die erste Exotenbegeisterung der Neuzeit ist die Tulpe, die um 1600 ein regelrechtes Tulpenfieber auslöst. Sie gelangt im niederländischen Leiden erstmals im Hortus Academicus in die Erde und mit ihr wächst die frenetische Begeisterung für fremde Pflanzen. Mit der Erforschung der Seewege um Afrika nach Indien, China und Australien, mit den Feldzügen gen Amerika schwingt sich die Welt zu neuen Ufern auf, mit hohem Interesse an Art und Beschaffenheit von Wildpflanzen in eben diesen Ländereien. Zunächst sind es Schiffsärzte mit guten Kenntnissen über heimische Heilpflanzen, wie eben Paul Herrmann, der mit den Geranien, die quasi nebenbei unbekannte Arten einsammeln. Im 18. Jahrhundert beginnt mit der Aufklärung ein neues Selbstbewusstsein, das Mindset vieler Europäer und Amerikaner zu bestimmen. Thomas Jefferson spricht vom Pursuit of Happiness, das sogar zum Staatsziel erklärt wird. Das Enlightenment bringt jedoch nicht nur erhellende Geistesblitze in die Köpfe der Menschen, sondern jede Menge Gewächse nach Europa. Gewächse, die unter widrigen Umständen und nicht stets zum Wohlgefallen der Herkunftskultur entnommen worden sind, um es mal durch die Blume auszudrücken. Mit den Segelschiffen aus England, Portugal, den Niederlanden oder Spanien schwärmen Gesandte der Königshäuser aus, die Erde in anderen Teilen der Welt für sich auszuschlachten. Zum Teil wörtlich. Hier das Stichwort Kolonialismus, das ein ganz eigenes und düsteres Kapitel in der lichtvollen Pflanzenwelt hinterlässt. Die Welt wird demnach erkundet und unter die Lupe genommen, Ländereien vermessen und eingenommen, Wildes sich angeeignet und kultiviert. So wie die englischen Landschaftsgärten, total en vogue in ihrer klar komponierten Wildnis, in der wie zufällig vormals unbekannte Pflanzen wachsen. Im 19. Jahrhundert gibt es dann endgültig kein Halten mehr. Aus Forscherdrang wird Jagdfieber und verwandelt sich in bare Münze. Die Handelsstraßen sind eingeführt, die Umschlagplätze definiert, das Bürgertum als kaufkräftige Zielgruppe empfangsbereit. Mit tropischen Pflanzen lassen sich gute Geschäfte machen. Im Englischen setzt sich der Begriff des Plant Hunters durch. Mit Linnés mittlerweile eingeführter Nomenklatur zur Ordnung der Pflanzen bleibt der neue Wust zumindest in Kategorien handelbar. Er schreibt über die Hunters, Zitat, »Guter Gott, wenn ich das traurige Schicksal so vieler botanischer Jünger bedenke, bin ich versucht zu fragen, ob Männer, die für ihre Liebe zum Pflanzensammeln ihr Leben und alles andere so verzweifelt aufs Spiel setzen, nicht bei Trost sind.« Die Gartenkunst, begründet von der Royal Horticultural Society und alsbald auf den Kontinent mittels Gartenzeitschriften, Gartenbaubetrieben und Vereinen exportiert, boomt und erblüht zu voller Größe. Die Romantiker sorgen für ein wohliges Grundrauschen in Literatur und Musik mit ihrer Lust am Organischen und Wilden, die blaue Blume als Symbol für ihren Traum von Freiheit und Natur sicherlich nicht zufällig gewählt. Auch die Idee der Zimmerpflanze nimmt Gestalt an. Gestalt in Form der vielen Orchideen oder Kakteen zum Beispiel. Natürlich nur bei den Wohlhabenden. Spätestens jetzt wird die Pflanzenjagd zum offiziellen Beruf. Mit der deutschen Kolonialisierung Afrikas rücken dann zunehmend Nutzpflanzen in den Fokus. Der nationalistische Ton wird schärfer. Exportkaufmann Kurt Backenberg stellt sich in den 1930er Jahren als Indiana Jones der Kakteen auf, was den Nazis gefällt. Er darf in Kraft durch Freudestätten seine Filme zeigen. Dann Pause, Luft holen, umdenken. Ab den 1970er Jahren manifestieren sich Umweltschutzgedanken, die heute das Sammeln von Pflanzen in anderen Erdteilen verbieten bzw. nur staatlich kontrolliert zulassen. 1973 wird das Washingtoner Artenschutzabkommen verabschiedet und 1992 die Biodiversitätskonvention von Rio de Janeiro ratifiziert. Bedeutung: Big Names der Pflanzensammler für deutsche Landen sind etwa Universalgenie Alexander von Humboldt, die eher glücklosen Forschungsreisenden Johann Reinhold Forster und sein Sohn Georg, der etwas später das Gartenreich Wörlitz inspirieren sollte, Adalbert von Chamisso, ein literarisch begabter Botaniker, der allerdings eher mit seinem Märchen Peter Schlemihl berühmt wird, Der Japan-begeisterte Philipp von Siebold, dem wir den japanischen Ahorn, den mittlerweile verfluchten japanischen Knöterich, die Ulme oder die Hortensie verdanken oder eben die völlig verkannte Amalie Dietrich, die wir an anderer Stelle noch genauer würdigen werden. Sie alle und die vielen nicht genannten Abenteurer haben unter enormen persönlichen Aufopferungen gearbeitet. Den Ertrag haben oft genug andere eingestrichen. Das Berufsbild des Pflanzenjägers hat seine Hochphase im 18. und 19. Jahrhundert, als europäische Kolonialmächte stark daran interessiert waren, exotische Pflanzen für Wissenschaft, Handel und Ziergärten zu entdecken und zu kultivieren. Ihnen verdanken wir einen Großteil der heutigen Sammlungen in botanischen Gärten und wissenschaftlichen Institutionen oder Museen, die auf enorm abenteuerliche Weise den Weg dorthin gefunden haben. Heute gibt es immer noch Expeditionen zum Zweck des Pflanzensammelns. Heutige Pflanzenjäger arbeiten mit Smartphone, DNA-Sequenzierung und Bodenprobensets. Im besten Fall geht es heute mehr um die Erhaltung von Arten und Ökosystemen. Dabei wird eng mit lokalen Gemeinschaften und Naturschutzorganisationen zusammengearbeitet. Doch das Geschäft mit Arten läuft immer noch gut. Gärtnereien verkaufen neu eingekreuztes Saatgut aus fernen Ländern in jeder Saison mit guten Erfolgen. Die Pharmaindustrie hat die Ethnobotanik entdeckt und wittert Milliardeneinkünfte. Es stellen sich heikle und noch offene Fragen nach Patenten auf Pflanzen, nach dem Eigentum von genetischem Material und nach der Teilhabe von Herkunftskulturen mit ihren Forschenden und deren Wissen. Doch wir beginnen langsam, sehr langsam, koloniales Handeln und Treiben differenzierter zu betrachten und auch die vermeintlich ruhmreiche Geschichte der botanischen Gärten und ihrer Sammlungen neu zu erzählen. Mögest du nun also ein dürres Herbar in einem vermeintlich verstaubten Museum ebenso mit anderen Augen sehen wie den kleinen grünen Kaktus da draußen auf dem Balkon.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.